Herzlich willkommen zur ersten Folge des Purple People Talks für die Saison 2020 nach einer Offseason, die, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kam die nach dem Ausfall von OTAs, von Minicamp, Rookie Camp und so weiter noch viel länger vor, dass es wirklich auch ohne Preseason eine elendig lange Offseason gegeben hat. Die ist jetzt endlich vorbei. Und damit eben auch unsere Podcast-Folge, unsere Podcast-Pause. Und ja, eine der Sachen, die sich nicht geändert hat in der Offseason, ist unsere grundsätzliche Besetzung hier im Podcast heute wieder zu zweit mit Stefan. Erstmal natürlich nach der langen Zeit, wie geht's dir? Wie hast du die Offseason verbracht?
Ja, danke. Sehr lange Offseason gehe ich mit, kam einem noch mal länger vor als sonst. Ich kam ganz gut durch die Offseason. Das war ja dieses Jahr alles ein bisschen anders. Aber mir geht's gut. Ich bin bereit für die Saison. Ich freue mich auf die Saison. Und dann gebe ich das Wort gleich wieder an dich. Bist du auch bereit für die Saison? Und wie geht's dir?
Ja, für mich hat sich die Offseason auch insofern natürlich länger angefühlt, da eben auch kein deutscher Football war, wo ich ja normalerweise relativ viel eingebunden war, eingebunden bin in allen möglichen verschiedenen Funktionen, ob das jetzt als Spieler oder Schiedsrichter oder Jugendcoach ist. Natürlich ist das auch das in gewisser Weise weggefallen, auch wenn wir mittlerweile zum Glück wieder trainieren dürfen. Aber ansonsten bin ich jetzt auch sehr, sehr, sehr froh, dass es endlich wieder losgeht. Und auch das Spiel gestern, beziehungsweise jetzt in der vergangenen Nacht, hat da sehr gut getan, muss ich sagen.
Ja, das ist.
Deswegen auch mal, wie war denn dein Eindruck von diesem Spiel? Wie hast du das mitbekommen?
Dank meines Werkstudentenvertrags durfte ich am heutigen Freitag eine Doppelschicht tätigen, sodass ich sehr schweren Herzens das Spiel mir im Real Life gegönnt habe, heute Morgen um 5 Uhr in der Früh. Es tut einfach gut. Arif Hassan hat es, glaube ich, getweetet. Es fühlt sich ein bisschen corny an, aber es tut einfach gut, Football zu sehen, NFL-Football zu sehen. Ich war ein bisschen enttäuscht vom Niveau. Andererseits ist es, denke ich, auch verständlich. Beide Teams hatten eine Offseason, die einfach sehr ungewohnt ist. Keine Preseason, kein Camp, wie wir es kennen, sage ich mal. Aber gerade von den Texans war ich doch sehr enttäuscht, besonders Anfang der zweiten Hälfte, wo einfach nichts zusammenging. Dass Bill O'Brien fragwürdige Coaching-Entscheidungen macht, das kann auch eine Pandemie wohl nicht ändern. Dass Nuke Hopkins fehlt, ist war auch nicht unerwartet. Aber es hat mich doch enttäuscht, die Texans, die ich höher hatte oder die ich immer noch höher habe, wie die meisten Experten oder Analysten. Insgesamt war KC von Anfang an das bessere Team mit Abstand und hat das sehr souverän gewonnen.
Ja, ich denke auch, also gerade Bill O'Brien hat da, glaube ich, mal wieder die Saison in Mid-Season-Form angefangen. Also, puh, war da schon wieder Mist dabei, was das Game-Management anging. Ich fand vor allem diesen Drive, nachdem die Chiefs halt nach der Halbzeit auf 3 Scores erhöht hatten und dann, das war ja gefühlt so der lauflastigste Drive im ganzen Spiel. Und in dem Punkt jetzt wieder anzufangen zu laufen und viel zu laufen und ich hatte das Gefühl, in jeder Serie an den ersten beiden Versuchen gelaufen und ist dann auch passenderweise mit, wenn ich das richtig im Kopf habe, Lauf, Lauf, Sack zu Ende gegangen. Ja, also das war so mit die, das war schon so die erste weiße Flagge, die da gehisst worden ist. Und dann auch danach der Extrapunkt, denn wo nicht für 2 gegangen wurde und auch weiterhin sehr, sehr fragwürdige Calls. Auch klar, Deshaun Watson hat nicht annähernd seinen besten Football gespielt. Auch die Chiefs haben eine eher für Andy Reid-Verhältnisse konservative Offense gespielt, sind auch für ihre Verhältnisse viel gelaufen und haben Mahomes eigentlich mehr oder weniger zu einer Art Dink-and-Dunk-QB gemacht in dem Spiel. Da ist ja auch, glaube ich, nur 6 Passversuche über 10 Yards downfield gegangen. Aber, und auch das muss man sagen, es ist schon wieder etwas erschreckend, wie gut die Chiefs trotz einer relativ konservativen Herangehensweise schon wieder waren. Und da, glaube ich, können sich die Fans auch wieder auf eine sehr, sehr explosive Offense freuen, wenn man das dann wieder etwas mehr öffnet.
Ja, absolut. Collins Weiss hat es auch während des Spiels gesagt. Jetzt hat diese Offense noch eine neue Waffe mit Clyde Edwards-Helaire. Wir sind beide eher, wie man bei der einen oder anderen Diskussionen auch in der Football-Gruppe der Vikings, also der deutschen Vikings mitbekommt, eher auf dem Anti-Running Back-Train. Dass der Junge aber ein toller Running Back ist und dass der allein durch das System die Umfelde, also durch den tollen Coach, durch den überragenden Quarterback, auch durch die Waffen neben ihm, dass er eben nicht der Nummer 1, Nummer 2 oder gar Nummer 3 sein muss, würde er da produzieren. Und wie Collins was sagt, diese Offense hätte nicht noch eine weitere Waffe gebraucht, so denken zumindest die Gegner, besonders die Division-Gegner. Aber gut, für den Football-Fan, für den Neutralen, dem kann das eigentlich nur Spaß machen. Und ich denke, wir beide haben die Chiefs auch dieses Jahr wieder ganz weit vorne auf dem Zettel.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde alles bei den Chiefs, was nicht bis mindestens ins AFC Championship Game geht, eigentlich als relativ große Überraschung abstempeln. Und das sagt in einer Liga, die eigentlich so ausgeglichen ist wie die NFL, schon relativ viel. Also ich glaube, gerade in der AFC gibt es dieses Jahr zwei relativ starke Favoriten und da wird, glaube ich, nicht viel dran vorbeigehen.
Ja, das sehe ich ähnlich.
Ja, dann kommen wir in die NFC und damit namentlich auch vor allem in unsere Division nochmal Blick zurück. Ein paar Monate, wir haben ja relativ viel den Draft gecovert, haben da ja auch erstmals mit einem wöchentlichen Podcast den Prozess begleitet. Wir haben da natürlich schon viel über den Draft gesprochen, aber jetzt nochmal generell so ein bisschen zurückblickend in die Offseason. Was waren so die Moves, die dich am größten überrascht haben innerhalb der Division? Welches Team hat sich deiner Meinung nach am stärksten verstärkt? Welches hat am größten einen Schritt zurück gemacht?
Also, die letzten Jahre galt die NFC North eigentlich immer als eine der kompetitivsten, also eine der engsten, aber trotzdem auch meistens zumindest einer der besten. Und ich glaube, das wird dieses Jahr ein bisschen anders sein. Es wird immer noch verdammt eng, weil ich drei, wenn nicht sogar vier Teams relativ auf Augenhöhe sehe. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir als auf jeden Fall eine der schwächeren, wenn nicht sogar die schwächste Division der Liga durchgehen werden, weil ich eben kaum Verbesserungen sehe. Ja, fangen wir an bei uns. Der Aderlass ist nicht, der ist einfach da. Den können wir nicht wegreden, besonders in der Defense, aber auch ein Stephon Diggs, der uns viele tolle und sehr tolle Momente geschenkt hat. Als Wikinger. Defensiv sind riesige Säulen gegangen mit Griffin, mit Linville, mit dem Cornerback-Core, der letztes Jahr natürlich absolute Grütze gespielt hat, aber Xavier Rhodes war auch mal ordentlich zumindest, ordentlich bis sehr gut. Tre Waynes war ein solider Nummer 2-Corner. Sicherlich war der keine Ligaspitze, aber er war solide und er hat lange genug bei uns gespielt. Summa summarum sind da einiges an Stützen weg und ich sehe nicht, wie wir uns verbessert haben. Mache ich mal weiter. Die Packers. Ja, sehr interessanter Ansatz im Draft und Free Agency. Alles irgendwie Richtung 90er, Richtung Run First. Da wurde auch, glaube ich, vieles drüber geschrieben und Man kann sie auch schon im neuen Pick 6, wo ich meinen Kumpel René angeschrieben habe, der das auch sehr nüchtern betrachtet und den ich auch schätze dafür, dass der nicht so eine verblendete Brille auf hat. Ja, die Packers sind für mich nicht besser geworden. Was ist hinter Adams? Funches wurde geholt. Funches an sich ist schon kein guter Wide Receiver, finde ich, kein guter zweiter Wide Receiver. Dann optet er noch out. Ja, sehe ich nicht, wie die besser geworden sind. Die Lions vielleicht als einziges Team. Die Lions kommen aber auch aus einer 3-Siegessaison. Die Lions haben mit Patricia einen der schlechteren Head Coaches der Liga. Die werden sich ziemlich sicher von den 3 Siegen verbessern. Aber verdreifachen die wirklich ihren Win-Total? Das sehe ich auch noch nicht. Ja, dass die auf 9, 10 Siege kommen. Und dann unsere Freunde aus Illinois, die Bears, holen die Nick Foles als einzige Alternative, traden für Nick Foles. Und der verliert dann auch noch das Camp-Battle. Die Defense wird wieder eine der besseren sein. Vielleicht sogar wieder einen Schritt nach vorne machen, gehe ich fast von aus. Aber wenn Trubisky da in der Offense spielt, dann ist das jede Woche ein mögliches Desaster. Und so gehen eben alle 4 Teams mit riesigen Fragezeichen in die Saison. Und wir werden wahrscheinlich nachher unsere Tipps abgeben. Stand jetzt immer noch nicht ganz sicher, wen ich als Division-Sieger tippen werde.
Ja gut, wenn ich tippe, ist glaube ich mittlerweile weithin bekannt. Das haben wir glaube ich auch innerhalb der Vikings-Gruppe, aber auch über diverse andere Plattformen, die entweder über Twitter bekannt waren oder sich in der Offseason gegründet haben. Habe ich das schon relativ klar kommuniziert, auch wenn ich da eben vor allem aufgrund des Faktors Head Coach anfangs eigentlich immer sehr, sehr, sehr zögerlich war, aber im Endeffekt ist es eben das einzige Team, was sich diese Offseason wirklich verbessert hat und ist es natürlich immer schwierig zu sehen, wenn man sich, ob man sich von 3 Siegen quasi verdreifachen kann. Allerdings muss man dazu ja jetzt natürlich eben auch sagen, dass da halt eben über mehr als die Hälfte der Saison der Starting Quarterback gefehlt hat. Das heißt, die 3 Siege waren schon letztes Jahr nicht der Ausdruck für die Qualität, die dieser Kader gehabt hätte, wenn Stafford durchgespielt hätte. Und bis zu Staffords Verletzung waren die Lions für mich ein Durchschnittsteam. Mehr oder weniger. Die Defense hat auch in der ersten Saisonhälfte deutlich besser gespielt als in der zweiten. Da ist bei den Lions auch hinten raus in der Defensive noch ein bisschen was kaputt gegangen in der zweiten Saisonhälfte. Ja, aber ich sag mal so, bis Woche 7, 8 waren die Lions halt wirklich ein Durchschnittsteam. Und das ist halt die Baseline, von der ich eben ausgehe, jetzt wo Stafford zurück ist. Und von dieser Baseline haben sie sich meiner Meinung nach eben schon noch verbessert. Mit einerseits eben der Verpflichtung von Desmond Trufant, der weiß ich jetzt nicht, ob insgesamt gesehen der bessere Spieler ist als Darius Slay. Wahrscheinlich eher nicht, aber im Gegensatz zu der Form, die Slay letztes Jahr hatte, weil Slay auch eine ziemlich miese Saison für seine Verhältnisse gespielt hat, da sehe ich schon, dass Trufant da ein Fortschritt ist. Dann natürlich eben auch mit den Draftpicks, vor allem Okuda, wenn er dann im Laufe der Saison starten kann und eben auch Julian Okwara. Zwei geholt, die auf jeden Fall in der Defense ihren Einfluss haben können und deswegen offensiv, glaube ich, war das Potenzial der Lions sowieso schon wirklich gut und halt einfach dadurch kaputt gemacht, dass eben Stafford sich verletzt hat. Weil bis dahin hat Stafford von seinen Effektivitätswerten auf einem ähnlichen Niveau gespielt wie Cousins letztes Jahr. Und von den Waffen her, glaube ich, braucht man nicht diskutieren, dass Detroit da innerhalb der Division klar vorne liegt. Also Die Receiving-Gruppe mit Golladay, mit Jones, mit ja auch immer noch Amendola, mit Hall. Da ist schon viel Qualität beisammen und deswegen sehe ich die da grundsätzlich vorne. Ansonsten, ja, bei den Bears, bei den Packers, glaube ich, sind wir uns einig. Der Draft der Packers war mit einer der bizarrsten, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Und also wirklich, ich habe vorm Fernseher gesessen und durchgehend den Kopf geschüttelt und mich gefragt, was tut der da gerade? Ich meine, ich glaube, der Einzige, der in seiner Rookie Season starten wird, ist Dick Rowra als Fullback. Allein das muss man sich mal vorstellen. Und auch in der Free Agency, Wagner, wenn er überhaupt startet, das scheint ja auch nicht ganz klar zu sein, ist ohne Frage ein massives Downgrade gegenüber Bulaga, den die Packers verloren haben. Auf Receiver ist nichts passiert. Okay, Kirksey ist wahrscheinlich besser als Martinez, wenn er denn fit bleibt. Aber trotzdem sind auch die Linebacker bei Green Bay weiterhin nicht gut. Da ist einfach nicht viel Positives passiert. Und klar werden jetzt Leute mit 13-3 argumentieren, aber auch im letzten Jahr war Green Bay eigentlich mehr ein 10-Siege-Team als ein 13-Siege-Team von seiner grundsätzlichen Performance her. Das hat halt viele Faktoren wie eine extrem gute Turnover-Bilanz und ein eigentlich für die Bilanz relativ schlechtes Punktverhältnis und so weiter, die alle dafür sprechen, dass Green Bay eine relativ starke Regression erwartet. Und das zusätzlich zu der Tatsache, dass der Kader für meinen Geschmack schlechter geworden ist. Da sehe ich Green Bay nicht viel höher als bei 9, 10 Siegen. Und ja, Chicago ist so das Team, was für mich einfach abfällt. Also die Bears sehe ich maximal bei 7, vielleicht 8 Siegen mit Trubisky. Da kann die Defense auch sich wieder verstärken. Vielleicht gegenüber dem letzten Jahr. Aber auch da muss man ja erstmal sehen, wie Johnson ab Woche 1 spielt auf Cornerback. Ja, viele Fragezeichen.
Ja, also gehen wir mit. Es gibt, finde ich, gerade für die ersten drei Teams, also uns, die Packers und die Lions, immer Argumente. Bei den Lions hast du auf jeden Fall die Offense angesprochen. Besonders ist hier eben die Waffen zu nennen. Die Packers haben für mich ziemlich eindeutig die beste Secondary der Division, was viel wert ist, und mit Adams vielleicht den besten Receiver, zumindest mit Adams und Thielen, die beiden besten Receiver, also zumindest den 1B-Receiver. Wir haben meiner Meinung nach den besten Quarterback, zumindest war das der letztes Jahr, was in der heutigen NFL sehr viel wert ist. Und unsere Waffen müssen sich nicht verstecken und wir haben auf jeden Fall das beste Safety-Duo. Von daher, ich weiß nicht, machen wir nachher noch eine Tipprunde oder sollen wir es gleich machen?
Machen wir nachher. Ja, dann würde ich noch mal auch auf mit dem Rückblick auf die letzte Saison noch mal fragen, also auf die vergangene Offseason jetzt fragen, was aus deiner Sicht von den Vikings der beste und auf der anderen Seite eben der schlechteste Move der Offseason war.
Wahrscheinlich verpasse ich jetzt ganz viel, aber der schlechteste Move ist, Josh Klein abzugeben. Also, naja, vom Nettoverlust ist Dix natürlich um einiges höher, aber man muss bei Dix, finde ich, schon den Kontext mit einbeziehen. Einfach, weil wir sagen, der Spieler wollte weg. Und wir haben einen wirklich ordentlichen Gegenwert dafür bekommen mit den tollen Draft-Picks. Die Draft-Picks werden das 2020 nicht kompensieren können. Dafür sind es einfach Rookies und zu unerfahren und zu unsicher. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass der Diggs-Trade schlecht war. Deswegen Josh Klein, wenn ich mir jetzt so gerade unsere aktuelle Interior Line O-Line angucke, boah, da haben wir dieses Jahr einige schlaflose Nächte haben, glaube ich, Jonas. Da
Oh ja.
müssen sie schon, also sagen wir mal, mindestens zwei von drei müssen den nächsten Schritt machen. Und aktuell traue ich vielleicht einen zu, und zwar Bradbury in der Mitte. Von daher wäre Klein, auch wenn es nur ein Guard ist und wir immer wieder über Positional Value sprechen, Guards da wirklich eher hinten dran sind, wäre Klein schon ein Spieler, der uns gut stehen würde. Bester Move, ich denke Harris, ja, dass man Harris gehalten hat. Ja, er hatte letztes Jahr sein Comeback, Breakout Year, Entschuldigung, sein Breakout Year, aber es ist nun wahrlich nicht so, dass der vorher noch nicht performt hätte und dass das ein One-Year-Wonder war. 2018 war der, wenn überhaupt, minimal schlechter. Und schon ein Elite-Safety. Das war, gut, er ist immer noch nicht so wirklich bekannt, aber zumindest langsam bekommt er so ein bisschen Anerkennung. Aber ich denke, Harris auch zu dem Preis des Franchise-Tags so zu halten war die richtige Entscheidung und war die beste Entscheidung.
Ja, also was den Schle ich habe bei beiden Sachen eigentlich eine Gruppe an Moves, weil die für mich so ein bisschen zusammengehört haben. Irgendwie, was die schlechtest den schlechtesten Move angeht, beziehungsweise eben die Gruppe an schlechten Moves war für mich in der Free Agency, dass man 12 Millionen Dollar pro Jahr für einen Fullback, einen Panther und einen Kicker ausgibt, weil du hast Positional Value gerade angesprochen. Man hat wenig Cap Space, wenig Ressourcen und schafft es, sich somit die unbedeutendsten Positionen des Kaders rauszusuchen und dort dann tatsächlich noch viel von diesen wenig vorhandenen Ressourcen zu verballern. So, ja, ich verstehe. Man hat jetzt endlich mal kein Special Teams Drama gehabt im Camp. Hurra! Ja, vielleicht ist Bailey ein guter Kicker. Ja, vielleicht ist Cole Kmet ein sehr guter Panther. Und ja, na, Full CJ Ham ist ein ordentlicher Fullback. Ja, ist alles richtig. Aber dafür 12 Millionen zu versenken in unserer aktuellen Cap-Lage halte ich einfach für völlig falsch und das war neben der Tatsache, dass man Steffen weiter beschäftigt hat und dass man eben auch Klein entlassen hat. Eine Free Agency, die insgesamt nicht wirklich gut war, aber vor allem diese drei Moves, die haben mir echt extrem sauer aufgestoßen. Ja, der beste Move der Offseason für mich auch eigentlich mit. Insofern, dass wir dort zwei Picks hatten, nämlich die erste Runde im diesjährigen Draft, wie man die angegangen ist, dass man eben da nicht für einen Interior O-Liner oder generell einen O-Liner gereached hat. Die Top Tackles waren sowieso weg und alles, was man dort als Offensive Tackle noch hätte haben können, wäre an der Stelle brutaler Reach gewesen. Ich hatte große Angst, dass man eventuell für jemanden wie Ruiz oder eben auch für Ezra Cleveland in der ersten Runde schon reached. Das hat man ja Gott sei Dank erst eine Runde später gemacht. Und ja, generell, der Draft war wirklich gut, aber eben vor allem die erste Runde mit der Positionswahl auch durchaus die Spieler. Ich hätte an beiden Spots noch andere Favoriten gehabt, mit Fulton auf Cornerback, der rätselhafterweise bis in die zweite Runde gefallen ist, und eben auch auf Receiver hätte ich auf meinem Board noch Denzel Mims vorne gehabt, aber im Endeffekt waren beide Spieler, sowohl Gladney als auch Jefferson, nicht weit weg. Es sind beide Spieler gewesen, die ich im Prozess grundsätzlich gemocht habe. Und die Positionswahl mit Receiver Cornerback war da auf jeden Fall die absolut richtige. Vom Positionsvalue her sind das für mich die zweit- und drittwertvollsten Positionen eben nach Quarterback. Und deswegen war ich da sehr, sehr, sehr happy, damit, wie diese erste Runde gelaufen ist.
Ja, absolut. Ich habe das jetzt mehr auf die Free Agents bezogen. Geht da aber, ja, haben wir auch oft genug besprochen, kann ich kurz machen, geht da mit, die Position war ja nur die richtigen. Und die richtigen Positionen auch, nicht nur für den Positional Value, sondern auch um die Abgänge möglichst schnell zu kompensieren.
Ja, dann geht's jetzt auch mal mit dem Blick Richtung des Spiels am Sonntag und natürlich eben in dem Fall auch erstmal auf die Verletztenliste, auf der aktuell aus dem aktiven Vikings-Kader niemand steht. Aber natürlich eben doch leider sehr prominente Verletzungen, die eben auf die Injured Reserve Liste verschoben wurde mit Danielle Hunter, dessen Verletzung ja auch am Anfang des Camps noch eher runtergespielt wurde und von der die Leute irgendwie immer noch nicht so richtig wissen, was genau da jetzt eigentlich los ist. Man weiß mittlerweile, es ist eine Nackenverletzung. Aber auch da bleiben bisher genauere Informationen aus. Deswegen mal auch, wie siehst du das? Wie hast du das mitbekommen und wie schwer trifft die Vikings dieser Verlust jetzt?
Also sag mal wieder, man kann Sim einfach nicht vertrauen, wenn es um Injuries geht. Erfahrenere Fans oder Beobachter wissen das inzwischen. Klar freut man sich, oder ist es erstmal ein Durchatmen, wenn man hört, er spricht von einem Tweak. Wenn es dann aber Tag um Tag länger wird und immer wieder neue News gibt und er trainiert wieder nicht, und dann hat man da schon die Vorahnung. Ich habe es ein bisschen befürchtet, als wir für Ngakoue getradet haben. Gut, jetzt wird es wieder ein bisschen runtergespielt. Also er geht auf die IR. Wie wir wissen, dieses Jahr heißt das nur für 3 Wochen Ausfall. Und Spielmann stellt sich schon wieder hin und sagt, ja, so schlimm ist es nicht. Und er kommt wieder. Ich bin da einfach jetzt sehr vorsichtig. Nackenverletzungen, wie du sagst, wir wissen nicht viel, aber Nacken kann richtig böse sein. Und trotzdem, wenn ich auf unsere Defense gucke, so toll Hunter spielt und so wichtig er für uns ist, ist das der Edge Rush vielleicht jetzt Problemzone oder Fragezeichen Nummer 3. Ich habe Vertrauen in Odenigbo. Ngakoue wird man sehen. Natürlich wird uns ein Danielle Hunter sehr gut stehen. Aber wir haben in der Defense schon andere Probleme auch noch. Das ist leider Fakt und meiner Meinung nach auch ohne Hunter haben wir 2 größere Probleme in der Defense.
Ja, das muss man auf jeden Fall so sagen. Also meine Hoffnung war halt anfangs, dass es sich eher um eine Muskelverletzung handelt. Das geht dann normalerweise dann auch irgendwann wieder. Und gerade wenn man am Anfang von einem Tweak oder sowas spricht, dann ist das natürlich spricht das natürlich auch da eher für und auch die Tatsache, dass man ja vielleicht auch nicht so ganz wusste, was das ist, könnte auch dafür sprechen. Ich habe gestern gehört von irgendjemandem, dass angeblich auf NFL Network von einem Nervenschaden berichtet worden wäre. Da wundert es mich dann aber, wenn das angeblich so berichtet worden wäre, warum aus den Lokalmedien davon nichts kommt. Jedenfalls habe ich nichts gesehen. Ja, also was man einfach festhalten kann, dass Zimmer zu Verletzungen nichts sagt, das ist bekannt. Dass er da nicht sehr informationsfreudig ist, das hatten wir vor 2 oder 3 Jahren mal mit Reeve, wo auch alle wochenlang im Trainingcamp wissen wollten, ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Und es wurde halt nichts gesagt, es kam nichts nach außen, das ist nichts Neues. Und das sagt jetzt auch erstmal nicht viel aus. Also, wenn ich dann jetzt schon wieder lese, oh, die Vikings, die halten das jetzt nur geheim, weil es schlimm ist. So, wenn ich, da denke ich mir halt auch, also, was positiv ist halt davon, dass man nichts weiß, ist, dass das eben bedeutet, es ist keine Operation. Er hat sich bisher auch noch nicht bei irgendwelchen Doktoren eine zweite Meinung geholt. Auch das ist ja was, was sonst immer rauskommt, was du halt nicht geheim halten kannst. Und all das ist bisher nicht, was für mich ein positives Zeichen ist. Und auch die Tatsache, dass Hunter ja zumindest die letzten Trainings da mit dem Athletik-Staff an der Seite gearbeitet hat und zumindest ein bisschen was auch macht, sportlich scheint ja zumindest in die Richtung zu gehen, dass wir jetzt nicht mit einem monatelangen Ausfall rechnen müssen, sondern dass es eben vielleicht, ja, Woche 4 ist vielleicht ein bisschen optimistisch, aber vielleicht so Woche 5, 6, kurz vor der Bye-Week oder eben direkt nach der Bye-Week spätestens würde ich schon damit rechnen, dass er wiederkommt. Ja, was den Wert angeht, du hast es schon richtig gesagt. Also man kann schlechtere Pass-Rush-Twos haben als Ngakoue oder Nigbo. Jetzt fehlt natürlich dahinter ein bisschen die Tiefe. Also da kommen dann jetzt Leute wie Jalen Holmes, der von Defensive Tackle wieder zurück auf End gegangen ist, wie Eddie Yarbrough, der wohl ein relativ gutes Camp gehabt haben soll. Jetzt hat es natürlich auch Sinn gemacht. Jetzt wissen wir natürlich auch, warum die Vikings mit 6 Defensive Ends in den 53er-Kader anfangs gegangen sind. Da wird man wohl schon davon ausgegangen sein, dass Hunter zumindest so die ersten 2, 3 Wochen beim mindestens ausfallen wird. Ja, aber du hast recht, die Defense hat definitiv andere Problemzonen.
Ja, benennen wir sie. Cornerbacks sind einfach alle sehr jung. Ich gehe ja aktuell, ich weiß nicht, vielleicht mit Hill und Dantzler outside und Mike Hughes inside aus. Das wäre noch fast das erfahrenste Trio von den möglichen Starting-Positionen. Und dann Gladney vielleicht als Slot-Cornerback abwechselnd. Aber egal, wie man es wendet, das sind vier. Unsere ersten vier Corners sind alle sehr jung, alle sehr unerfahren, alle auch noch nicht in der NFL was gezeigt, wenn man ehrlich ist. Hill da vielleicht am ehesten noch in seinem Rookie-Jahr. Aber das ist ein großes Fragezeichen. Und da haben wir immerhin ein Fragezeichen. In der Interior Defensive Line, ich glaube, da sind wir einfach schlecht. Ich weiß nicht, also wer welche Kombination da spielen wird. Wie ihr alle wisst, ist Jonas im Schamas die Steffen Fan Club.
Oh.
Dann haben wir da noch Jaleel Johnson, der eigentlich Edge spielen soll, aber auch so ein bisschen im Tackle rumrennt manchmal. Und natürlich unser Fanliebling Hercules Mata-Arthur, der nach Kreuzbandriss, glaube ich, hatte in seinem Rookie-Jahr angreifen möchte, aber auch nichts gezeigt hat. 2019 nichts gezeigt hat. Das ist nichts Interior. Das wäre mit Linval oder Pierce vielleicht ein bisschen besser ausgesehen, und dann zählt die Three-Tech-Position immer noch kacke aus. Und so ist das Inside alles sehr wenig, und hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass man Hunter spielt, dass man oder Nigbo gleich auf den Three-Tech zumindest in den Passing Down setzen kann und Armon Watts als Nose-Tackle bringt. Jetzt ist Hunter nicht fit. Ich träume ja immer noch, dass man Barr so ein bisschen, Anthony Barr, als Third Down Edge Rusher bringen kann, aber der spielt jetzt lange genug bei uns, damit ich mir langsam von dem Gedanken verabschieden kann, weil Zimmer ihn einfach konsequent als Sam und als starken Blitzer, aber eben nur als Blitzer, nicht als Edge Rusher sieht. Von daher, dieser Defense hat einfach viele Fragezeichen. Das ist normal nach einem Umbruch, den wir einfach hatten. Aber das kann auch richtig übel aussehen am Anfang. Das sollten den Vikings-Fans bewusst sein.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es am Anfang sehr, sehr schwer werden wird. Gerade weil man ja auch jetzt nicht gegen die allerschlechtesten Passing-Offenses am Anfang spielt. Wenn ich mir mal angucke, Green Bay, ja, Rodgers ist lange nicht mehr auf dem Niveau alter Tage. Ja, er ist stark am Decline, aber trotzdem hat Green Bay immer noch eine relativ effiziente Passing-Offense gehabt. Und du hast Devante Adams, den halt einer der jungen Corner halt erstmal in den Griff kriegen muss. Und das kann halt ziemlich, ziemlich bitter werden, wie wir schon einige Male sehen mussten. Danach mit den drei AFC South Teams. Ja, die Colts mit Rivers, die Texans mit Watson, wenn O'Brien ihnen werfen lässt. Die Titans, die letztes Jahr mit Tannehill zwischendurch eine der effizientesten Passing Offenses der Liga hatten. Das wird alles kein Zuckerschlecken und das eben noch in Kombination mit einem Pass Rush, der außen gut ist, auch ohne Hunter wahrscheinlich zumindest gut ist, mit Hunter wahrscheinlich sogar sehr gut, aber innen halt wirklich einfach gar nichts kommt. So der einzige Bright Spot, der mir da einfällt, ist halt Amon Watts, der halt halbwegs vielversprechend aussah in dem, was er letztes Jahr gemacht hat, wenn er denn mal gespielt hat, aber da ist die Sample Size halt auch relativ klein und ansonsten, ja, also die Starting Combo wird wohl Stephen auf Nose und Jaleel Johnson auf Three Tech sein. Da bin ich mal gespannt. Also nicht, dass ich davon ausgehe, dass Johnson gut spielen wird, aber ich glaube, es wird ihm auf jeden Fall zumindest gut tun und es ein bisschen verbessern, dass er halt von Nose auf Three Tech wechseln darf, weil ich nie verstanden habe, was die Vikings mit Jaleel Johnson auf Nose wollten. Ja, Steffen hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Ich weiß nicht, warum der noch im Kader ist. Ich weiß auch weiterhin nicht, was irgendjemand in dem sieht. Ja, ist halt ein Run-Stopper, der den Run nicht stoppt. Und das ist so ziemlich das Unnötigste, was man im Kader haben kann. Dahinter aber halt James Lynch. Hatte als Viertrunden-Pick ein so schlechtes Camp, dass teilweise spekuliert wurde, ob man ihn vielleicht sogar cuttet. Mataafa ist selbst als Situational Pass Rusher bisher nie wirklich gefährlich gewesen. Und ja, da muss man halt bei Passing Downs hoffen, dass man dort halt immer mal wieder einen Edge reinrotieren kann, der dann in der Mitte spielt. Aber ansonsten sieht das sehr, sehr düster aus. Auf Cornerback gut. Auf Cornerback ist es halt, hast du halt Fragezeichen zu. Das kann sehr gut aussehen. Das wird am Anfang wahrscheinlich eher schwierig aussehen. So, aber im Endeffekt weiß man halt nicht wirklich, in welche Richtung das da gehen wird. Ja, ansonsten wird man halt sehen müssen, inwieweit das Safety-Duo da noch viel reparieren kann. Da war es natürlich eben sehr wichtig, was du vorhin schon angesprochen hast, dass Harris geblieben ist, weil ansonsten wäre dieses Secondary ganz, ganz, ganz bitter geworden, wenn man jetzt auch noch eben Anthony Harris hätte ersetzen müssen. Ja, ansonsten gut. Man hat Eric Kendricks nach wie vor, der letztes Jahr eine unglaubliche Saison gespielt hat. Wenn der daran anknüpft, dann wäre das auf jeden Fall sehr wichtig. Die Mitte des Feldes ist eigentlich abgesehen von der Interior D-Line weiterhin sehr gut besetzt. Nur auf Outside Corner wird es halt schwierig.
Ja, also da muss Sim schon wirklich Magic machen bei dieser Defense, dass die uns wirklich weiterbringt. Es ist einfach so, wenn du diesen Umbruch machst, dann gehört das dazu. Und ich bin auch froh, dass der Umbruch so durchgezogen wurde jetzt. Zumindest defensiv war das, finde ich, alles ziemlich sinnvoll. Na gut, einen Everson Griffin hätte man vielleicht halten können für den Price, der jetzt schlussendlich in Dallas er unterschrieben hat. Da treffen genau diese Signings, diese unnötigen, die du vorhin besprochen hast, rein. Genau für solche Spieler, die nicht so viel verdienen, aber die noch eine ordentliche Rolle haben können. Und nebenbei ist Griffin ja auch wirklich wichtig, auch abseits des Feldes für das Team. Aber gut, man hat Ngakoue geholt, von daher bin ich beim Edge eigentlich trotz der Verletzung, hat mir gesagt, ganz, ganz, ganz zufrieden. Aber die Defense, die hat schon sehr viele Angriffspunkte, wo gegnerische Offenses angreifen können. Und wir müssen damit rechnen, dass das auch mal böse aussehen wird. Gehen wir zur Offense. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder verstärkt mit zwei Tight-End-Sets spielen. Einfach weil Rudolph, den ich ja ein bisschen kritisiert habe, das Contract Signing letztes Jahr vor der Saison, doch nochmal gezeigt hat, dass er ein sehr guter Tight-End oder ein guter bis solider Tight-End sein kann. Und weil Irv Smith einfach eine Waffe sein kann, glaube ich, jetzt im nächsten Jahr, die richtig gefährlich ist. Das passt dann auch eben zum Scheme, dass man Cook laufen lassen will mit zwei Titans und dann Play-Action mit zwei Titans spielen möchte, möglichst gegen Linebacker. Und man muss sagen, wir waren lange Zeit, hatten wir das beste Wide Receiver-Duo der Liga. Und es galt immer so, wir können keinen dritten Wide Receiver finden, weil der Quan Treadwell nicht mal das auf die Reihe gebracht hat. Inzwischen ist es halt so, wir haben Thielen und danach wird man sehen. Justin Jefferson, ja, First Round Pick, von dem erwartet man was. Camp war jetzt nicht so überragend. Rookie Receiver sind einfach immer eine Wundertüte. BC Johnson, aktuell wahrscheinlich der Starter in zwei Wide Receiver Sets, hatte ein starkes Camp, aber Camp und Spielen ist halt immer wieder was anderes. Und danach ein Tajae Sharpe, ein Chad Beebe, die beide erstmal fit bleiben müssen. Denke ich, sind dann so 4 und 5. Also das ist nicht viel, was da auf Wide Receiver wirklich eine Fixgröße ist. Und von daher werden mir die zwei Tight End Sets doch sehr lieb, wenn wir das wieder dauerhaft spielen werden.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich tue mich halt schwer, irgendwie den aktuellen Receiving Core zu dem, nicht der Receiver-Gruppe vom letzten Jahr, aber dem Output der Gruppe zu vergleichen. Insofern, dass Thielen halt einen großen Teil der Saison gefehlt hat und auch danach eigentlich nie bis zu dem Spiel gegen die Saints eigentlich nie wirklich zurück auf sein Level gekommen ist. Erst gegen die Saints hat er eigentlich wieder wirklich gut ausgesehen und deswegen ist das halt schwierig. Also klar, wenn du das diesjährige Receiving Corps mit Thielen und Diggs vom letzten Jahr vergleichst, dann sieht das natürlich bitter aus. Aber man muss es halt eben seriös sehen, dass das Receiving Duo im letzten Jahr eben auch über die meiste Zeit Diggs und BC Johnson war. Oder eben Laquon Treadwell. Oder ja, der ein oder andere Practice Squad Receiver, der da zwischendurch mal hochgezogen wurde. Also, das ist halt so die Baseline, mit der man das halt auch vergleichen will. Gerade wenn man eben gucken will, inwieweit da der Output sich gegenüber dem letzten Jahr verändert. Und ich erwarte, dass Jefferson zumindest ordentlich als Wide Receiver 3 ist. Und ich erwarte grundsätzlich auch, dass BC einen Sprung nach vorne macht. Der wird jetzt nicht großartig spektakulär sein, das war der auch nie. Aber er war auch sonst halt ein solider, zuverlässiger ja, Nummer 3, Nummer 4 Receiver und ich glaube, dadurch, dass er halt grundsätzlich mehr Targets sehen wird, werden wir da auch mehr Produktion aus ihm sehen. Also ich denke schon, dass das okay ist, so gerade noch. Ich hätte ihn jetzt ungern als Wide Receiver 2 gesehen und ich glaube auch nach wie vor, dass im Laufe der Saison Jefferson diese Rolle einnehmen wird. Der natürlich jetzt auch darunter gelitten hat, dass eben kein Training Camp oder keine richtige Offseason und nur ein sehr verkürztes Training Camp eben stattgefunden haben. Ja, aber ansonsten denke ich, vom Output her werden die Waffen ähnlich aussehen wie im letzten Jahr.
Kommen wir zur O-Line.
Oh ja.
Quentin O'Neill, Entschuldigung, ist natürlich der wahrscheinlich junge Stern in unserer Line auf Right Tackle. Quentin Riley Reeve, ich glaube, korrigieren mich, 5 Millionen abziehen und er ist trotzdem geblieben.
Jo.
Was durchaus der Line hilft. Reeve ist für mich ein durchschnittlicher Tackle, ziemlich genau ein durchschnittlicher Tackle, nicht mehr, nicht weniger. Er hat ordentlich verdient. Es verdient er relativ wenig für seine Position. Er ist aber ganz sicher nicht die Drehtür, zu dem er manchmal gemacht wird. Man kann vielleicht nicht gut aussehen, wenn man neben Pat Elflein die letzten 2 Jahre gespielt hat. Aber Pat Elflein ist auf Right gewechselt, was uns die Hoffnung gibt, dass das die große Wende in seiner Karriere sein wird. allerdings, wenn man die Analytics liest, dann weiß man, dass sich Spieler in der O-Line besonders im dritten Jahr verbessern werden. Vielleicht hat das dritte Jahr.
Naja, gut, sein drittes Jahr war letztes Jahr.
Ja, stimmt. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Das erste Jahr noch das Beste. Bradbury, habe ich vorhin schon gesagt, habe ich eigentlich am meisten Hoffnung. Der hatte keinen guten Start in die Saison, in letztes Jahr ziemlich durchwachsenen, hat sich aber einigermaßen gefangen. Und jetzt könnte der ein zweites Jahr gehen, dass ich die Hoffnung habe. Wo ich wenig Hoffnung habe, wo ich Angst habe, dass es noch schlimmer aussehen wird wie bei Elflein, ist bei Dakota Doshia. Ich weiß nicht, warum der diesen Wettkampf für den Left Guard Posten. Ich hatte nicht mal das Gefühl, dass da ein großer Wettkampf ist. Erste Woche hieß es noch Aviante Collins. Der wurde jetzt einfach gecuttet und ins Practice Squad mitgenommen. Also die beiden Guard-Positionen, die machen mir sowas von Angst. Und vorhin schon besprochen, Guard ist nicht die wichtigste Position, ist auch nicht mal in der Line die wichtigste Position. Aber wenn du da so zwei Drehtüren stehen hast, dann ist das nicht gut. Und wenn du hinten dran einen Cole Kassins hast, von dem ich überzeugt bin, aber der nun mal wirklich kein beweglicher Passer ist, das macht mir Angst, ja.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also du hast es schon gesagt, Interior D-Line, Interior O-Line sind so die zwei Positionen, wo man sich neben Running Back noch damit abfinden kann, wenn man da eine kleine Schwäche hat. Aber es darf halt nicht so krass werden, dass es halt wirklich alles andere lähmt. Also es darf nicht so krass schlecht werden wie unsere Interior D-Line und es darf nicht die Offense so krass bremsen wie unsere Interior O-Line. Und da muss man halt einfach sagen, ich habe auch Hoffnung für Bradbury, was einfach daran liegt, dass er auch letztes Jahr nicht gut gespielt hat, aber eigentlich, wenn man sich so seine Median-Performance anguckt, das gar kein schlecht, also kein schlechtes Niveau hat. Er hat halt so seine fünf Spiele waren das, in denen er halt richtig reingekackt hat, um es mal etwas vulgärer auszudrücken. Also das Spiel gegen Atlanta, die beiden Green Bay-Spiele, das Hinspiel gegen Chicago und boah, es fällt mir das fünfte jetzt nicht ein. Das waren so die Spiele, wo Bradbury halt gar nicht ging und ansonsten hat der eigentlich ein solides Grundniveau gespielt. Deswegen bin ich da halt auch guter Hoffnung, dass er dieses Grundniveau beibehalten bzw. leicht verbessern kann und halt vor allem so jetzt in Jahr 2 diese Megaschwankungen, die der da eben zwischendurch drin hatte, abstellen kann. Und das hilft halt eben schon weiter. Ich habe das in Bezug auf Reef auch immer wieder gesagt. In der O-Line geht es halt eigentlich weniger darum, unglaublich gut immer zu sein und die großen Stars zu haben und ganz tolle Spieler zu haben, sondern es geht eigentlich nur darum, nicht so schlecht zu sein, dass es stört. Und halt nicht die ganz große Schwäche drin zu haben. Und wenn Bradbury diese richtig miesen Spieler halt rauscutten kann, dann ist er für mich auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Und da sind wir dann aber wieder auf den beiden Guardspots. Die sind halt eben zwei super große Schwächen. Und ja, ich sag mal, alle guten Dinge sind drei. Es ist jetzt die dritte Position für Elflein. Ja, ob das jetzt helfen wird. Letztes Jahr hat man es als Allheilmittel gesehen, ihn von Center auf Guard zu setzen. Jetzt wechselt man halt mal die Seite. Das wirkt doch ein bisschen verzweifelt für mich und da habe ich eigentlich relativ wenig Hoffnung, dass das nochmal was wird, weil den Schritt nach hinten, den er von seiner Rookie Season auf danach gemacht hat, der hat andere Gründe. Das hat nichts mit der Position zu tun. Und ob er das wieder in den Griff kriegt, boah, also egal ob links oder rechts, du brauchst halt gerade in deiner oberen Körperhälfte auch als Guard eine gewisse Kraft, die Elflein offensichtlich irgendwie in den letzten beiden Jahren nicht hatte. Und ob er die jetzt auf magische Weise auf der rechten Seite wieder findet, ja, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und ja, Dozier habe ich auch nicht verstanden, warum das von vornherein eigentlich nie wirklich ein klarer Wettbewerb war. Ich habe auch nie verstanden, warum Collins offensichtlich der Einzige war, der als Herausforderer gehandelt wurde. Und die Tatsache, dass Collins gecuttet wurde, zeigt relativ offensichtlich, dass er eigentlich nie ein wirklicher Herausforderer war. Samir hat ein schlechtes Camp gehabt, wobei ich mich auch bei Samir immer gefragt habe, woher die Leute die Annahme genommen haben, dass der gut ist, weil gezeigt hat er es bei den Vikings noch nie. Auch nicht an den Stellen, wo er die Chance mal bekommen hat. Preseason letztes Jahr war schlecht, Training Camp letztes Jahr war schlecht, Woche 17 letztes Jahr war schlecht. Und jetzt dieses Training Camp soll wohl wieder nicht gut gewesen sein. Und ich frage mich da schon, warum die Leute so automatisch angenommen haben, dass Samir jetzt die Lösung ist. Ja, die einzigen Möglichkeiten, die ich da noch sehe, wäre vielleicht erstmal Cleveland gewesen, wobei ich auch da den Move auf Guard nie verstanden habe, weil der für mich von seinen Anlagen einfach überhaupt gar nicht auf diese Position passt. Udo, ja, klar, hätte man auch mal ausprobieren können, da das auch einer der wenigen O-Liner ist, die für mich eine Chance verdient haben, mal irgendwie aufs Feld zu kommen und Right Tackle ist halt blockiert. Da hätte man es mal ausprobieren können, auch wenn ich bei Udo ebenfalls bei den Anlagen eher Probleme auf Guard habe. Ja, aber dass da wirklich gar kein Wettbewerb war, dass man auch nicht mal versucht hat, irgendwie einen billigen Veteran dazu zu holen, dass man nicht versucht hat, da so einen Low-Key-Trade zu machen, wie man das in der Interior-D-Line mit Hall gemacht hat, bis er seine ärztliche Untersuchung nicht bestanden hat. Das sind alles so Dinge, die man ja problemlos hätte versuchen können. Und da einfach mit Dozier zu gehen, das sieht nicht gut aus.
Dieser Podcast ist ein Brett Jones Belief Podcast. Ich werde auf diesem Berg sterben, wenn es sein muss. Man hatte ihn wieder im Camp, man hat ihn entlassen, dann nimmt man ihn ins Practice Squad. Aufgrund der Corona-Saison sind, glaube ich, 4 oder 6 Veteranen, ich glaube 4 Veteranen im Practice Squad erlaubt. Er ist einer davon. Das heißt, er kann protected werden auch. Er kann relativ zügig in den Kader aufsteigen. Aber warum er wieder nicht sich, ich weiß nicht, ob er keine Chance kriegt. Ich habe das Gefühl, er kriegt keine Chance. Oder dass sich nicht durchsetzt gegen zumindest einen von den beiden Guards, verstehe ich nicht.
Ich hab eher die Vermutung bei Jones, dass es da um eine falsche Prioritätensetzung geht,
Ja.
weil Jones halt einfach in einem Zone-Blocking-Scheme ein absolut grausamer Run-Blocker ist. Und das muss man wirklich sagen. Ich hab ihn mir nochmal von dem angeguckt, was wir in der Saison 18 war das, wo er am Anfang der Saison für Elfern gestartet hat auf Center. Also er ist in diesem Schema fehl am Platz und er ist ein grausamer Runblocker, zumindest in diesem Schema. Und ich vermute mal, dass da halt die Prioritäten liegen.
Ja, man würde
Mal
sagen,
wieder, leider.
er ist jetzt, also ich weiß nicht mal, ob er ein schlechterer Runblocker ist wie der Kurt oder Schier. Also, weiß ich.
Ja, Schema.
Ja.
Man setzt da alles aufs Schema, man sagt, oh, Dolje, der hat 3 Jahre mit Dennison gezockt.
Super. Und der eine ist ein solider bis sogar guter Interior Pass Protector, der andere ist ein Drehtor im Freizeitbad gefühlt. Jeder darf mal durchlaufen. Ja. Naja, wie gesagt, er ist ja noch im Kader. Vielleicht kommt er irgendwann. Und
Bestimmt.
vielleicht spielt er dann auch wirklich mal schlecht und dann kann ich mal meine Klappe halten und nicht immer alles besser wissen. Gut, ich denke, dann haben wir die Offense, oder? Wir hätten vielleicht noch unseren Quarterback, dem wir ein, zwei Wörter hinwerfen sollten. Ich fand Cousins letztes Jahr wirklich überragend. Einer der besten fünf, sechs Quarterbacks der Liga. War der beste Quarterback meiner Meinung nach der Division. Ich weiß nicht, inwieweit er dieses Niveau wirklich nochmal halten kann, aber Cousins hat schon immer in seiner gesamten Karriere in der NFL einen schlechteren Ruf, als er ist. Da bin ich fest davon überzeugt. Das habe ich gedacht, da war er noch nicht bei uns. Da ist er noch in Washington gesessen, teilweise hinter RG3 gesessen. Ich glaube, der wird auch dieses Jahr liefern. Er wird es nur deutlich schwerer
Ja.
haben mit dieser Interior O-Line.
Das auf jeden Fall. Also ich sehe im Moment Schwierigkeiten, mir ein Dropback-Passing-Game vorzustellen, hinter dieser O-Line, weil das geht eigentlich gar nicht. Also eigentlich müsstest du permanent nur Rollout spielen. Ja. Grundsätzlich gehe ich da mit. Ich würde sagen, wenn Stafford fit ist, sind eigentlich die drei Quarterbacks auf einem ähnlichen Level. Also Stafford hat letztes Jahr auch effizienzmäßig auf, glaube ich, so Platz 5, Platz 6, Platz 7 gespielt, bis er dann down gegangen ist mit seiner Verletzung. Ich erwarte auch, dass Cousins keinen großen Rückschritt machen wird, weil wenn man schaut, in welchen Sachen er letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut war, er war sehr, sehr, sehr effizient aus einer klaren Pocket, also ohne Druck, was eben eine der stabilsten Metriken überhaupt ist, also die Performance aus einer klaren Pocket, aus einer sauberen Pocket ist immer deutlich aussagekräftiger als das, was ein Quarterback unter Druck macht. Und Cousins war jetzt für seine Verhältnisse auch unter Druck gar nicht so exorbitant gut, dass man da jetzt sagen müsste, oh, da muss man jetzt aber definitiv mit einer Regression rechnen, sondern er war unter Druck. Ja, nichts Besonderes eigentlich. Deswegen hat er ja auch in Spielen, wie die beiden Spiele gegen Green Bay, wo es wirklich extrem Druck gab, auch nicht gut ausgesehen. Und ja, also da gehe ich davon aus, dass wir wirklich diese Saison da eine sehr ähnliche Performance sehen werden. Wollen wir jetzt zu guter Letzt auch noch auf den Gegner gucken mit den Green Bay Packers. Wir haben anfangs schon so ein bisschen über die etwas merkwürdige Offseason gesprochen. Jetzt trotzdem aber mal natürlich der Blick auf Stärken, Schwächen im Kader, der sich ja im Gegensatz zur letzten Saison nicht so stark verändert hat.
Ja, ich verweise mal kurz nochmal auf den Pick 6, den ich René gefragt habe, der bei Stärken und Schwächen, bei den Stärken die O-Line, die Secondary und den Edge Rush angegeben hat. Die Schwächen waren Wide Receiver und Interior Line. Ich denke, das trifft es ganz gut. Interessant wird die Right Tackle Position, da Wagner, es ist jetzt Freitag, 22:18 Uhr. Immer noch nicht sicher ist, scheint zu spielen zu sein. Rick Wagner, der neue Right Tackle der Packers. Ja, wir haben es vorhin schon mal besprochen in der Off-Season Review. Wide Receiver ist schon dünn. Ja, nach Adams natürlich, aber das ist schon dünn. Und Tight End sehe ich nicht viel besser. Also alle Receiving-Waffen. Wenn dann Aaron Jones, der ein toller Running Back ist, aber eben Running Back ist, wahrscheinlich Waffe Nummer 2 ist, dann ist das nicht gut.
Vielen Dank.
Die Die O-Line sieht links besser aus, wie sie rechts aussieht, bin ich der Meinung. Mit Bakhtiari und Jenkins auf den linken Positionen, Lindsay auf der Center-Position. Und dann wird man sehen, was Aaron Rodgers noch macht. Jonas, wir hatten es gerade im Vorgespräch, dieses Duell gegen Green Bay hätten wir beide viel lieber, viel später gehabt. Einfach, du hast es vorhin angesprochen, alte Quarterbacks haben so die Tendenz, auch ein bisschen spät in der Saison wirklich deutlich schwächer zu werden. Und Aaron Rodgers ist inzwischen auch 36, wird in der Saison 37. Da hätte ich den schon ganz gerne lieber im Dezember gehabt. It is what it is. Wir haben ihn jetzt und wir müssen schauen, dass Zimmer, der in den letzten Jahren eigentlich, ja, es gab auch Ausreißer nach unten, muss man ehrlicherweise sagen, aber denke ich schon ganz ordentlich gegen Rodgers performt hat und seine Defense zusammengestellt hat, dass der da wieder mit Blitzpaketen hoffe ich, dass er den eigenen Corner ein bisschen was zutraut, auch wenn die sehr jung sind, dass er da Rodgers unter Druck setzen kann.
Ja, also die rechte Seite der O-Line ist definitiv problematisch und auch deutlich problematischer als das letzte Jahr der Fall war. Letztes Jahr hatte man mit Bulaga auch auf der rechten Seite noch einen wirklich sehr, sehr guten Tackle. Und egal, ob da jetzt rechts Rick Wagner oder Billy Turner oder noch jemand anders spielen wird, das scheint ja wirklich im Moment noch ganz in der Luft zu hängen, wer da am Ende spielen wird. Das wird nicht schön aussehen. Und auch auf Right Guard, eventuell Lane Taylor, eventuell Billy Turner, irgendwie scheint das alles noch nicht so ganz klar zu sein. Und gerade in der O-Line ist es halt eigentlich eher eine Unit, wo man das gerne möglichst früh klar haben möchte, weil es da halt eben wirklich sehr, sehr, sehr stark auf Abstimmung ankommt und auf Kommunikation zwischen den einzelnen Teilen. Da ist es halt wirklich sehr blöd für Green Bay gerade, dass die rechte Seite halt wirklich noch völlig in der Luft hängt. Ja, ansonsten die linke Seite, du hast es gesagt, ist unglaublich stark. Da wird schwierig sein. Ich vermute mal, dass jetzt, wo Hunter weg ist, durch seine Verletzung, dass Ngakoue eher links rushen wird, obwohl er in der letzten Saison häufiger rechts gerusht ist, aber Ngakoue hat immer wieder die Seite gewechselt und mit Odenigbo, der eigentlich fast ausschließlich rechts gespielt hat, als Starter vermute ich mal, dass Ngakoue hauptsächlich links spielen wird und das ist natürlich ein Matchup, was für die Vikings auf wahrscheinlich tendenziell eher positiv aussehen wird. Egal, ob gegen Wagner oder gegen Billy Turner, also da sollte Ngakoue auf jeden Fall deutlich besser aussehen. Ja, ansonsten Angriffspunkte, ich sag mal, die Receiver, abgesehen von Adams, sind für die relativ dankbare Aufgabe. Auch Jay Sternberger als Tight End ist wahrscheinlich nur bedingt eine Gefahr von dem, was er bisher gezeigt hat, jedenfalls. Also da fällt mir nicht so super viel ein, wo Green Bay da wirklich viel bringen kann. Klar, Aaron Jones ist ein ordentlicher Passcatcher als Running Back, aber eben wie du gesagt hast, er ist nun mal Running Back und da sollte die Offense der Packers, zumindest was die Passempfänger abgesehen von Adams angeht, eben kontrollierbar sein. Dann wird man halt sehen, was man eventuell schematisch gegen Adams machen kann. Und wie man es halt eben schafft, konstant Druck auf Rodgers zu machen, weil darauf wird es halt eben im Endeffekt doch ankommen, weil auch Rodgers hat nicht mehr die Mobilität, die er früher mal hatte. Und trotzdem hält er halt nach wie vor tendenziell zu lange den Ball und hat halt eben nicht mehr die Möglichkeit, da rauszukommen, wie er das früher immer wieder gemacht hat. Ja, also da ist das auf jeden Fall der Angriffspunkt, den die Vikings da attackieren müssen. Also es muss auf jeden Fall Druck auf Aaron Rodgers kommen. Dann kann man die Offense der Packers, glaube ich, auch durchaus kontrollieren.
Ja, ich denke, da sind wir uns einig. Auf der anderen Seite des Balles, die Front ist stark. Da kann man es ist wirklich mit Za'Darius Smith, mit Preston Smith, mit Frank Clark, Entschuldigung, Kenny Clark natürlich. Die ist schon sehr stark und ja, wir haben es jetzt über unsere Line lang genug gesprochen. Ihr wisst, was wir davon halten. Besonders Clark, der gegen einen der Guards oft ran wird, ran darf, muss man schon sagen. Kann man nur hoffen, dass der vielleicht ein bisschen satt ist nach seinem großen Vertrag, den er dieses Jahr unterschrieben hat. Ich denke mal, die Vikings werden viel mit Outside Zone beginnen, viel laufen und daraus dann Play Action. Es ging letztes Jahr schon übel schief, das muss man sagen, weil besonders Za'Darius Smith einfach so viel Druck aufgebaut hat, so viel zerstört hat an der Line und Cousins immer wieder vor unlösbare Aufgaben gestellt hat. Das kann auch dieses Jahr passieren wieder. Ich würde ein schnelles Spiel aufziehen über die Tight Ends, über die Slot Receiver, versuchen, die mittlere Coverage, also besonders die Linebacker, zu attackieren, weil da sind die Packers sehr, sehr angreifbar mit Kirksey, mit Burks. Vielleicht den Kevin King, der Outside so ein bisschen abfällt in eigentlich so einer vielversprechenden Secondary attackieren. Aber muss ich schon sagen, umso länger ich mir diese Defense angucke, umso mehr gefällt sie mir eigentlich, der Packers. Weil besonders die Safeties, weil mit Jerry Alexander da richtig Qualität in der Secondary steht. Und selbst ein Slot-Cornerback mit Chandon Sullivan durchaus letztes Jahr gezeigt hat, dass er ein bisschen was kann. Das wird nicht leicht. Das sollte wieder über die Tight Ends gehen. Und wenn wir den Ball schon viel laufen, dann sollten wir zumindest darin auch effektiv sein.
Ja, also ich befürchte, dass man halt auch wieder zu früh zu lauflastig werden wird. Was ich weiß nicht, ob das gegen diese Front irgendwie funktionieren kann. Es hat letztes Jahr gerade im Rückspiel überhaupt nicht funktioniert. Im Hinspiel, okay, da hat Cousins halt einen mörderschlechten Tag erwischt. Ansonsten hätte man das Hinspiel ziemlich safe gewonnen. Ja, Kenny Clark ist so der, der mir am meisten Angst macht im Moment in dieser Defense, weil der hat letztes Jahr zwei Monsterspiele gegen die Vikings gehabt. Glaube ich, beide Male mit mehr als fünf Pressures, was halt für einen Interior Defensive Lineman und vor allem Nose Tackle unfassbar guter Tag ist. Und ich befürchte, gegen unsere aktuellen Guards wird das nicht viel schlechter aussehen. Ja, das Edge Rush Duo ist erneut wirklich, wirklich stark. Ich erwarte bei beiden eine leichte Regression. Ich erwarte bei Preston Smith vor allem eine Regression, was die Sackzahlen angeht. Weil die halt im Verhältnis zur Pressure-Zahl letztes Jahr relativ hoch war. Bei Za'Darius Smith gehe ich halt von einer generellen Regression aus, weil der einfach mal ganz easy 40 Pressures mehr hatte als sein bisheriges Career High, und da muss man einfach davon ausgehen, dass das eher wieder Richtung Karriere-Durchschnitt geht. Also ich erwarte, dass er immer noch besser sein wird, als er das zum großen Teil in Baltimore war, aber ob er das Niveau vom letzten Jahr nochmal spielt, ist halt fraglich. Trotzdem bleibt er halt wirklich sehr, sehr, sehr guter Edge-Rusher und macht mir da auch ein bisschen Sorgen, auch wenn die Tackles der Vikings ja jetzt nicht das große Problem sind in dieser O-Line, sondern da ist halt innen wirklich das große Problem, und da befürchte ich halt wieder, dass eben gerade Kenny Clark wieder einen verdammt guten Tag haben wird. Und ansonsten die Secondary. Bin ich nicht so riesig hoch wie du? Ja, Alexander ist gut, das Safety-Duo ist auch okay, bist gut. Man findet keine richtig große Schwäche in dieser Secondary, was halt schon relativ wichtig ist, weil du kannst vier, tolle Spieler in deiner Secondary haben. Mal davon aus, also wenn du ein Nickel bist, hast du einen Schwachpunkt drin, wird dieser Schwachpunkt permanent attackiert. Und deswegen ist es eigentlich auch da, ähnlich wie in der Offensive Line, wichtig, dass du da eben eher große Schwachpunkte vermeidest. Und das haben die Packers halt auf jeden Fall in ihrer Secondary sehr gut gemacht. Slot ist auch, wie du angesprochen hast, okay, auch wenn ich da noch ein leichtes Fragezeichen habe. Gerade wenn die Packers dann wieder in ihr Dime-Paket gehen, wenn dann auch Raven Green wieder auf den Platz kommen wird, dann ist das sicher ein Angriffspunkt. Aber ansonsten hast du schon recht, auch die Secondary ist nicht unangreifbar, aber eben trotzdem gut. Damit sind wir jetzt auch so langsam am Ende der Sendung angekommen. Wie immer, ihr kennt das, tippen wir jetzt am Ende nochmal und in dem Fall eben nicht nur das Spiel, das kommt ganz am Ende, aber eben vor allem auch jetzt vor dem ersten Spieltag die Division. Und deswegen da mein zumindest Siegerpick ja sowieso bekannt ist, gebe ich da das Wort erstmal an dich ab.
Ja, habe es vorhin am Anfang der Sendung gesagt, ich war mir noch nicht ganz sicher. Jetzt sehen wir nochmal alles von wirklich, besonders die Packers, die Vikings, aber auch ein bisschen die anderen beiden Teams durchgegangen. Platz 4 sind für mich die Bears. Ja, ich rechne mit der Defense mit dem Schritt hoch. Aber es wird einfach nicht reichen. Und offensiv ist es zu schwach. Trubisky spielt. Foles, ich bin, selbst wenn Foles übernimmt, ich bin kein Foles-Fan. Er hat einfach nicht, bei Gott, nicht das Umfeld, das er in seinen tollen Jahren in Philly und Kansas City auch mal ein Jahr hatte. Ich würde jetzt so schätzen, 6 Siege. 6 Siege sind's für Chicago. Jetzt blutet mir das Herz, aber ich sehe uns aktuell auf Platz 3. Ich sehe zu viele Fragezeichen in dieser Mannschaft. Zu viele junge Spieler, die Potenzial haben, aber auch zu viele Fragezeichen, wo einfach schlechte Spieler stand jetzt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich will es gerne anders sagen, aber ich kann es nicht anders sagen, in der Stadt spielen. Besonders die beiden Interior Lines sind da benannt. Ich gebe uns mal 8 Siege. 7,5 eher so in die Richtung, plus minus 1. Dann die Lions, die sich, das ist unbestreitbar, verbessert haben, wo der größte Kritikpunkt eben immer noch das Coaching-Staff ist, der auch weiterhin besteht, weil ich Matt Patricia für einen grausamen Head Coach halte, habe ich dann auf 9 Siege und die Packers mit 10, weil sie meiner Meinung nach den besten Kader haben. Auch wenn sie vieles falsch gemacht haben in der Offseason und ich es überhaupt nicht gerne mache, aber ich habe die Packers auf 1 mit 10-7.
Ja, also Platz 4, glaube ich, brauchen wir gar nicht groß drum reden. Ich habe auch Chicago auf dem letzten Platz und auch gegenüber den anderen drei etwas abfallend. Ja, und dann die drei anderen Teams sehe ich grundsätzlich alle zwischen 8 und 10 Siegen. Ich sag mal, ja, es ist bekannt, dass ich die Lions jetzt schon öfters als Division-Sieger getippt habe. Wäre Matt Patricia nicht Head Coach, würde das auch sicher deutlicher ausfallen, als ich das als aktuellen Tipp habe. Deswegen würde ich jetzt aktuell sagen, die Lions gewinnen die Division mit 10 Siegen. Und dahinter sehe ich Packers und Vikings bei 9. Und da wird es dann auf den Tiebreaker ankommen. Sprich, wer da Platz 2 und Platz 3 wird, könnte sich theoretisch bis zu einem gewissen Grad jetzt schon am Sonntag entscheiden. Ja, damit sind wir dann auch beim Tipp für Sonntag.
Ja, Ich gehe nach dem Bauchgefühl. Und nach dem Bauchgefühl wird unsere Defense hinterherlaufen. Unsere Offense wird punkten können ab und zu. Das glaube ich schon, aber es wird nicht reichen. Ich sag, diese Packers gewinnen 23 zu 17 bei uns.
Ich glaube, dass unsere Offense ein bisschen mehr punkten wird. Ich glaube generell, dass das Spiel ein bisschen punktreicher wird, weil ich leider keine Lösung für Adams sehe. Muss ich ganz ehrlich sagen, egal ob Holton Hill, ob Cam Dantzler, ob Hughes, egal wer den covert, ich sehe da einfach keine praktikable Lösung, die ihn aus dem Spiel nehmen wird. Und ich glaube schon, dass Rodgers eben am Saisonstart eben doch noch ein bisschen stärker sein wird als auf dem Gesamtniveau. Und deswegen sehe ich tatsächlich auch die Siegchancen der Vikings tendenziell, wenn dann eigentlich eher beim Spiel in Green Bay. Besonders für den Fall, was noch nicht sicher ist, dass eventuell dort auch keine Fans sein könnten. Scheint ja noch nicht ganz sicher zu sein. Die Packers haben bisher die Fans in den Heimspielen bis dahin ausgeschlossen. Aber auch ansonsten befürchte ich, dass das Spiel morgen am Sonntag einfach noch ein bisschen zu früh kommen wird. Und es wird ein bisschen höher gescored werden, aber es ist, glaube ich, das erste Mal in diesem Podcast, dass sämtliche Leute hier gegen die Vikings tippen. Ich sehe einen 28-24 Richtung Green Bay. So sehr mir das jetzt gerade wehtut.
Ja, also an die Zuschauer da draußen. Ja, wir sind kritisch. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Jonas und ich sehr kritisch sind über den Vikings, sei es im Podcast, sei es auf Twitter, sei es in WhatsApp-Gruppen. Aber wir machen das jetzt wirklich nicht gerne. Also das merken wir uns, glaube ich, beiden an, gerade gegen Green Bay. Aber es ist nun mal die Realität. Realität ist aber auch, dass gerade, also Week One weiß keiner so wirklich, wo man steht. Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung. Dieses Jahr Week One schon dreimal nicht. Und wir freuen uns auf die Saison. Sehen das zwar, denke ich, realistisch. Manche vielleicht pessimistisch, manche würden vielleicht sagen pessimistisch. Dennoch freuen wir uns auf die Saison. Und dabei könnt ihr uns allen gerne sagen, ihr miese Peter, wenn sie gewonnen haben. Ich glaube, da kann ich auch für Jonas sprechen, dass wir da das sehr gerne annehmen würden.
Auf jeden Fall. Also ich werde mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne am Sonntag in die Review setzen und sagen, Schande über mein Haupt, dass ich gegen die Vikings getippt habe. Und auch das muss man mal sagen, auch zu den Gesamtsaison-Predictions. Es ist eben auch immer noch ein Sport, in dem es auf viel, viel, viel Glück ankommt. Und es kann, wir haben es ja gesagt, die Packers letztes Jahr haben sehr viel Glück gehabt, so dass man eben drei Siege mehr geholt hat, als das eigentlich vom Potenzial des Teams, als man davon ausgehen musste. Und deswegen, ja, wenn wir das so rechnen, ich habe die Vikings auf 9 Siege getippt. Plus 3, okay, das halte ich für ein bisschen unrealistisch. Aber mit ein bisschen Glück können das halt trotzdem mal eben schnell 11 Siege sein. Das halte ich nicht für realistisch, aber wir haben es alle 2017 gesehen, was Glück ausmachen kann. Und deswegen, in dem Sinne, wer optimistisch in die Saison gehen möchte, es ist nicht völlig aus der Welt. Ja, damit war es das jetzt auch mit der ersten Folge des Purple People Talks in dieser Saison. Ich kann schon mal ankündigen, schon mal ein bisschen Spannung auf die nächste Woche richten. Da wird es noch eine kleine Neuerung in unserem Podcast geben. Da will ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Ihr werdet sehen, wenn es denn kommt. Ich hoffe aber und denke, dass sich einige von euch da doch durchaus darauf freuen können. Auf das neue Format, was wir dann eben auch ab nächster Woche machen. Ich glaube auch, dass wir innerhalb der nächsten Wochen Ob das jetzt in Woche 2 sein wird, werden wir mal sehen. Aber wir werden auch in den nächsten Wochen wieder externe Gäste drin haben. Deswegen, ja, auf eine schöne Saison und viel Spaß am Sonntag.
Ja, auch von mir, auch eine schöne Saison und beat the Packers. Let's go!